SWR Kultur. Gespräch.
Am Mikrofon heute ist Doris Maul und ich sitze hier in einem Raum des Shaolin Tempel Europe, eines Shaolin Klosters in Otterberg bei Kaiserslautern. Und das hat natürlich einen Grund. Mein heutiger Gesprächsgast ist der leitende Kung-Fu-Meister dieses Klosters, Shi Hengyi. Danke, Shi Hengyi, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen heute.
Vielen Dank auch für die Möglichkeit und herzlich willkommen bei uns.
Danke. Shi Hengyi, Sie sind Meister der Kampfkunst, Experte in Sachen Shaolin Spirit, halten Vorträge in aller Welt, unterrichten auch Manager und Managerinnen in Sachen Gelassenheit, haben nebenbei noch ein Buch geschrieben über den Shaolin Spirit, den Geist des Shaolin. Ihre YouTube-Videos, von denen es zahlreiche gibt, die werden weltweit milliardenfach geklickt und haben sie auch über die Grenze von Otterberg hinaus bekannt gemacht. Das alles zusammengenommen klingt so, als wären Sie davon überzeugt, dass es wichtig und richtig ist, die Lehre des Shaolin in der Welt zu verbreiten. Warum?
Danke erstmal für diese Einleitung. Aber im Grunde genommen bin ich einfach ein 42-jähriges, immer noch Kind, was sehr früh eine Leidenschaft entdeckt hat. Das ist in meinem Fall die Kampfkunst. Habe damit sozusagen auch nie aufgehört, bis zum heutigen Tage diese Kampfkunst zu praktizieren und habe entlang meines Weges einfach entdeckt, dass viele Dinge, mit denen ich mich in der Kampfkunst, also beim Training beschäftigt habe, ich auch eins zu eins theoretisch auf meinen Alltag übertragen kann, um also nicht nur mein Training besser zu bewältigen, sondern Dinge im Alltag. Weil unabhängig davon, wie viel Training ich tatsächlich vollziehe, der Großteil des Tages ist immer noch der Teil, wo ich sozusagen nicht auf dem Trainingsplatz stehe. Und dementsprechend war für mich einfach immer die Sache, wie will ich mein Leben eigentlich gestalten und welche Fallstricke eventuell gibt es eben entlang dieses Weges. Und als ich im jugendlichen Alter dann auch aufgewachsen bin,
das ist der Hund im Hintergrund, weil wir sind vor Ort.
Genau, aber genau das ist so ein schöner Aspektpunkt davon. Ich kann sehr vieles mir wünschen. Ich kann mir sehr viele Erwartungshaltungen im Kopf setzen. Aber die Realität oder das, was uns am Ende widerfährt, ist einfach manchmal eine andere. Und ähnliche Gedankengänge sind es auch, die während der Kampfkunst passieren. Wenn mein Meister mich trainiert, weiß ich nicht, wie intensiv das Training wird. Ich weiß manchmal nicht, wenn mir eine neue Technik gezeigt wird, was verlangt diese neue Technik von mir mental? Was verlangt diese Technik von mir körperlich? Das heißt, das ist das konstante Abgleichen von dem, was das Leben gerade von mir abverlangt und dem, was bin ich ganz tief im Inneren bereit, dem Ganzen beizumessen. Und nachdem diese Einsichten mich viele Jahre begleitet hatten, ich auch eine akademische Ausbildung absolviert hatte, war für mich einfach der entscheidende Punkt gekommen. Was will ich jetzt tun? Soll ich jetzt anfangen, ich sag mal jetzt normal in die Welt zu gehen, einen Job zu suchen und dann dem nachzugehen? Und ich hatte mich halt dann entschieden, dass ich versuche, das, was für mich in meinem Leben gut funktioniert hatte, diese Kombination Kampfkunstprinzipien, Einsichten aus der Kampfkunst, den Übertrag dazu ins alltägliche Leben, diese Verknüpfung ein bisschen deutlicher einfach in die Welt zu tragen.
Das war der Impuls sozusagen, ja. Und zu dieser Situation nochmal, in der wir uns befinden und das halt gerade der Hund gebellt hat, da habe ich ein Zitat in Ihrem Buch Shaolin Spirit gefunden. Da heißt es, es kommt auf diesen Augenblick an, darauf in der Gegenwart zu leben und sich darüber bewusst zu werden, was hier und jetzt ist. Denn das Jetzt ist der Moment, in dem Leben passiert und nur im Jetzt können Veränderungen stattfinden. Was hat dieser Shaolin Spirit, was die Menschheit just in diesem Moment braucht und was genau ist eigentlich dieser Shaolin Spirit?
Das ist jetzt tatsächlich eine Frage. Damit könnten wir uns...
die ganze Stunde beschäftigen.
Nicht nur die ganze Stunde, sondern darüber hinaus. Mhm. Einfach um es ganz klar auch jetzt mal zu sagen. Das Buch, was veröffentlicht wurde, hat den Titel Shaolin Spirit. Was ist denn ein Spirit überhaupt? Spirit manchmal übersetzt als Geist, manchmal übersetzt als Energie. Das heißt, wenn wir da sagen, was ist eigentlich dieser Shaolin Spirit? Dann sprechen wir also davon, was aktuell eigentlich gar nicht für uns greifbar ist. Es ist etwas nicht Greifbares, weil es keine konkrete Form hat. Und da fängt es jetzt eben an, wie können wir Menschen uns mit etwas beschäftigen, was keine Form hat? Weil wir seit Anbeginn, seit Geburt ja eigentlich daraufhin konditioniert sind, überhaupt erstmal nur auf Dinge zu achten, die wir sehen können, die wir hören können, die wir schmecken können, die wir in dem Sinne fühlen können. Das heißt, das sind alles Elemente, die durch unsere fünf Sinnesorgane wahrgenommen werden können. Schaut man jetzt aber auf antike Lehren, wie zum Beispiel der Buddhismus, aber selbst im Christentum ist das vorhanden, dann scheint es da immer etwas zu geben wie Körper und Geist. Körper und vielleicht Seele. Das heißt, es ist die Beschäftigung mit etwas, was nicht in diese, ich sage es mal, Welt passt. Es ist das Beschäftigen mit etwas sehr, sehr Fundamentalerem, was in dem Fall für mich zum Beispiel dieser Spirit ist.
Und was hat der Shaolin Spirit, was die Menschheit just in diesem Moment braucht?
Das, was durch Shaolin, den Chan-Buddhismus oder auch bekannt als Zen-Buddhismus oder überhaupt der Buddhismus im Kern, dem Menschen helfen kann, ist die Möglichkeit, Methoden und Einsichten und Perspektiven aufzuzeigen, die letztendlich dabei helfen, die sogenannte Illusion über das Leben aufzulösen. Das heißt, dass aktuell von sehr vielen Menschen, die auf dieser Welt leben, sehr viele in einer sogenannten Illusion leben. Wir verbringen Zeit mit etwas, um etwas zu nähren, um etwas aufrechtzuerhalten, um Ziele zu verfolgen, die am Ende einfach nur Illusionen und Gedankenspiele sind, die letztendlich nichts mit der Realität zu tun haben. Wir verbringen einen Großteil unserer Lebenszeit damit, für etwas zu arbeiten, was wir essentiell gar nicht brauchen, statt aber da die Erkenntnis zu nehmen und das direkt umzusetzen und sein Leben anzupassen, sind wir aber manchmal in Strukturen verfangen und es ist sehr schwierig, aus eingefahrenen Strukturen, aus eingefahrenen Gewohnheiten da wieder abzuspringen. Und eine dieser Gewohnheiten ist eben, dass in der heutigen Welt es scheinbar normal ist, sich ein Ziel zu setzen, auf das Ziel hinzuarbeiten, das Ziel zu erreichen und in dem Moment, wo das Ziel erreicht wird, gibt es direkt schon wieder das nächste Ziel. Es ist ja an sich nicht falsch, sich diese Ziele zu setzen, also das mal vorweggenommen. Aber da ist eine gewisse Struktur dahinter, die sich immer wiederholt, unabhängig davon, was dieses Ziel ist. Und irgendwann muss man da einfach mal erkennen, es ist immer dasselbe. Das Genießen findet statt, wenn ich angekommen bin und mein Körper und mein Geist am selben Ort verweilt. Sich dann direkt neue Ziele zu setzen bedeutet, der Körper ist zwar angekommen, aber der Geist ist ja schon wieder in der Zukunft. Bedeutet also, genießen ist etwas, was im Hier und Jetzt, in der Gegenwart stattfindet. Das heißt, dieser ganze Buddhismus, diese Illusionsauflösung, wie ich das vorher genannt habe, letztendlich ist es, lerne das zu genießen, was wirklich ist, nicht was sein könnte. Das ist letztendlich wirklich die Essenz von allem, was in diesem Buch steht, was ich seit Jahren versuche, in die Welt zu tragen. Es ist für mich nichts Religiöses. Es ist einfach nur die Frage, was soll ich optimalerweise mit meiner Lebenszeit, die mir als Mensch geschenkt worden ist, und die ist aktuell im höchsten Fall 100 Jahre, was fange ich damit auf der Erde an? Das ist es.
Was hat die Shaolin-Lehre, was hilft ganz konkret, das zu erreichen, was Sie gerade geschildert haben?
Eine Besonderheit, die eben Shaolin oder die Shaolin-Kultur aufzeigt, ist, dass der Körper während des Beschäftigens mit der Shaolin-Lehre, der Shaolin-Kultur, der Shaolin-Philosophie, der Körper spielt eine elementare Rolle. Wieso Körper? Weil eben die Kampfkunst Das Praktizieren der Kampfkunst ist ja bei uns in unserer Gemeinschaft ein gängiges Mittel im Alltag. Das heißt, wir haben in der Regel 5 bis 6 Stunden körperliches Training am Tag. Jetzt wäre die Frage, wieso so viel? Weil eben diese Beschäftigung mit dem Körper der erste Schritt ist, um etwas in uns zu entwickeln, was elementar dafür ist, in der Gegenwart anzukommen. Und das ist die Achtsamkeit. Bedeutet, ich muss letztendlich achtsam werden dafür, wo befinden sich meine Gedanken aktuell. Diese Achtsamkeit auf die eigenen Gedanken ist nicht so einfach. Deswegen beschäftigen wir uns also nicht mit der Achtsamkeit für so etwas Feines, sondern es geht überhaupt erstmal. Spüre deinen linken Arm, spüre deinen rechten Arm, spüre dein linkes Bein, dein rechtes Bein, spüre deine rechte Schulter, deine linke Schulter, hebe das rechte Knie, drehe das linke Fußgelenk, ja, bewege deinen Kopf 1 Zentimeter nach links, 1 Zentimeter nach rechts. Das heißt, wir nutzen unseren Körper, um durch den Körper, Schritt für Schritt, durch konstantes Training, wir werden feiner, wir werden achtsamer für unseren Körper. Wenn wir also unserem Körper einen Befehl geben in dem Sinne, dann sollte der eigentlich auch dementsprechend agieren. Und das würde ich jetzt sagen, ist wirklich die Besonderheit, dass diese Beschäftigung mit dem Körper letztendlich die Qualität anfängt zu erhöhen, dass wir achtsamer werden, auch auf Dinge, die nicht der Körperlichkeit zugewandt sind. Die Achtsamkeit für unsere Gedanken, die Achtsamkeit für unsere Emotionen und letztendlich auch die Wahrnehmung, die Feinfühligkeit und Achtsamkeit für die verschiedenen Energien, die in uns, in unserem Körper beherbergt sind.
Wenn wir jetzt mal auf die Metaebene gehen und uns die Gegenwart anschauen, wir bewegen uns ja gerade durch eine politisch und gesellschaftlich äußerst schwierige Zeit, eine Zeit, in der es Kriege gibt, in der Polarisierungen stattfinden, die Klimakrise. Wenn Sie das betrachten und vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen und auch Ihrer Praxis, worin bestehen aus Ihrer Sicht die wesentlichen Herausforderungen, die sich aus dieser Kriegs- und Krisenzeit für die Menschen in der Gegenwart ergeben?
Als Bild, es gibt eine helle Seite und es gibt eine dunkle Seite. Es gibt eine lebensbejahende Seite und es gibt eine lebensverneinende oder vernichtende Seite. Es gibt ein Engelchen und es gibt ein Teufelchen. Es gibt das Yin und es gibt das Yang. Nichtsdestotrotz, all diese Dinge erscheinen immer zu zweit. Das ist das Besondere am Menschen, dass wir in dieser Welt der Dualität, dieser Welt der Polarität leben. Das heißt, wir können, wenn wir achtsam sind, erkennen, welche zwei Kräfte gibt es aktuell eigentlich in der Welt. Und es ist sehr, sehr simpel, in welche Richtung diese zwei Kräfte wirken. Eine Kraft wirkt in Richtung Expansion und gibt Leben. Und eine Richtung geht in die Direktion von, es fällt zusammen, es kontrahiert. Und je mehr der Mensch, auch insbesondere in dieser aktuellen Lage, mal in sich hineinspürt, das Umfeld mit einbezieht, wie diese aktuelle Lage momentan ist, dann kann man einfach spüren, wie sieht es eben mit dieser Dunkelheit oder mit diesem Licht in einem selbst geradeaus. Und das gibt die Möglichkeit, jetzt Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidung, für was will ich mich einsetzen? Was ist es, was ich unterstützen will? Was ist meine Perspektive für die Zukunft in dem Sinne? Wo will ich meine Energie rein investieren?
Und wie beeinflusst diese schwierige Weltsituation Ihr Sein? Also gibt es da schlechte Tage, an denen dann wirklich die Last sehr schwer wiegt und die dunkle Seite überwiegt? Und wie gehen Sie damit um?
Es ist ein großes Gerücht, dass egal welcher Shaolin-Meister ein ausschließlich lichterfülltes Leben hätte. Dieses Leben, das wir leben, kommt mit allem. Kommt mit dem Links und dem Rechts, dem Hoch und dem Runter, dem Frieden und dem Krieg, dem Haben und dem Verlieren. Und weil ich für mich selbst entschlossen habe, ich will nicht durch diese Schwankungen auch selbst ins Schwanken geraten, war es also wichtig, wie Sie auch ähnlich gesagt haben, eine Metaebene einzunehmen, die also sieht, wie die Schwankungen des Lebens eigentlich verlaufen. Und die Wahrheit ist, keine schlechte Zeit blieb jemals eine schlechte Zeit. Keine Zeit, in der Frieden war, blieb im Frieden. Wir sind also im konstanten Wandel. Wir wandeln uns, die Menschen um uns herum wandeln sich, die Gesellschaft wandelt sich, die Bedürfnisse wandeln sich, die Kraftverhältnisse in der Welt wandeln sich. Ein Problem ist es immer dann, wenn ich versuche, an etwas festzuhalten, was ich vorher als Präferenz abgespeichert hatte.
Selbstverständlich kann nicht immer die Sonne scheinen, aber momentan scheint es tatsächlich so, als würden die negativen, die dunklen Seiten überwiegen. Und es scheint auch so, als würden sie in Zukunft sogar noch dunkler werden.
Wo wir uns aktuell im Weltgeschehen befinden, da bin ich mir sicher, das ist perspektivenabhängig. Das ist davon abhängig, was wird teilweise in den Ländern propagiert, was wird in den Ländern berichtet. Dadurch lässt sich sehr viel, denke ich mal, Einfluss nehmen. Sagen wir mal so. Das jetzt bezogen auf die Shaolin-Lehre, was würde das bedeuten? Selbst wenn ich das jetzt weiterführen würde, dass es tatsächlich momentan sehr, sehr dunkel wird und die Tendenz ist, es wird noch viel, viel dunkler. Ich sag's so, wenn es so wäre, ist es gut. Weil wenn man sich jetzt das Symbol von Yin und Yang einfach mal vor Augen führt, dann hat dieser schwarze Halbfisch zum Beispiel, da sieht man ja, der hat eigentlich so einen kleinen Zipfel und dann gibt es einen größeren dunklen Zipfel. Jetzt nehme ich dieses Modell, dieses Bild und vergleiche das mit dem, was wir gerade gesagt haben. Wir bewegen uns aktuell in diese große, große Dunkelheit. So. In dem Symbol aber, das symbolisiert auch, es ist ein Zyklus, in dem wir uns befinden. Und nach der großen, großen, großen Dunkelheit, dort, wo das große Schwarze ist, sieht man auch, dass dort der Zipfel des kleinen Weißen anfängt. Warum ist das also in dem Sinne gut, wie ich es vorher bezeichnet habe? Je massiver dieses Dunkle wird, desto eher kommt eben wieder dieser Schimmer des Lichts durch, der dann wieder anfängt zu wachsen. In diesem Modell sehe ich es so, dass eben große Dunkelheit, große massive Kräfte, die generieren aber automatisch Gegenkräfte, die, wenn Zeit vergeht, auch anfangen zu wachsen. Und am Ende stellt sich wieder eine gewisse Balance her.
Ich habe auch in dem Zusammenhang noch ein Zitat von Ihnen gefunden in Ihrem Buch. Da heißt es, die Welt ist nicht schlecht, wir empfinden nur manchmal Leid, weil wir etwas lernen sollten. Ganz konkret politisch, was lernen wir vom Attentat der Hamas, von den schlimmsten Zerstörungen, die wir im Gazastreifen sehen, vom Ukraine-Krieg oder auch von diesen absoluten Verrücktheiten, die wir seit dem Amtsantritt von Donald Trump beobachten können?
Alles hat Konsequenz. Es ist nicht nur das, was wir im Leben wählen, was dann eine Konsequenz auf unser Leben hat. Es ist auch das, was wir in den vorangegangenen Jahren unterlassen haben, was sich auch auswirkt auf die Zukunft. Ja, es gibt einfach sehr viele Kräfte auf der Welt und jeder kann ja selbst jetzt tatsächlich sich überlegen, wie sind diese Organisationen, Institutionen, Menschen, wie sind die an so viel Macht gekommen? An Macht, an Kraft kann man nur gelangen, wenn dort ein großer Energiefluss vorhanden ist. Dieser Energiefluss kann sein, dass das finanzielle Mittel sind. Dieser Energiefluss kann auch sein, dass das ein Fluss ist von gedanklicher Unterstützung. Dieser Energiefluss kann also sein Resonanz. Resonanz mit Menschenmassen, Resonanz mit Dingen, die in der Gesellschaft akzeptiert worden sind. So kommt etwas an Macht. Was ist es aber jetzt, wo wir als Einzelne hier in Rheinland-Pfalz, was ist unser Einfluss darauf, dass jetzt Leute irgendwo anders auf der Welt an so viel Macht gekommen sind? Wie leben wir denn beispielsweise in Rheinland-Pfalz? Nach wie vor unter dem Prinzip des Konsums. Bedeutet, wir konsumieren. Okay, was konsumieren wir? Digital immer mehr. Technologie immer mehr. Und so kann man sich selbst zusammenreimen. Was ist es eigentlich, wenn wir etwas konsumieren, wo unsere Gedankenkraft, wo unsere finanzielle Kraft, wo unsere Resonanz, wo fließt sie automatisch hin? Und das ist nämlich dann auch dieser Punkt, wo wir selbst sehen, so wie aktuell die Lage in der Welt aussieht, ganz unbeteiligt war ich an dem Ganzen, so wie es aktuell jetzt ist, eigentlich gar nicht.
Statt die Menschen aufzufordern, für ihre Freiheit zu kämpfen, plädieren sie eher für das Gegenteil, weil die Welt mittlerweile so komplex sei, dass ein Einzelner zum Beispiel hier in Rheinland-Pfalz es eben nicht schaffen kann, die politische Situation in den USA zu beeinflussen, fordern Sie die Menschen auf, sich mit Beschränkungen zu beschäftigen. Was heißt das, sich mit Beschränkungen beschäftigen?
Selbst innerhalb dieser Lebenszeit von 42 Jahren habe ich mittlerweile entdeckt. Ich kann das, was aussieht, als wäre es außerhalb von mir, ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, was der Herr Trump tut, was der Herr Musk tut. Nichtsdestotrotz wache ich morgens auf und dann kann ich in mich spüren und eigentlich sehen, wie fühle ich mich heute eigentlich. Und was sind die Dinge, die, wenn ich aufgestanden bin, Einfluss darauf haben, wie ich mich fühle. Es gibt also viele Dinge, die mich entlang des Weges abbringen können, etwas zu erkennen, was essentiell ist, eben in dieser Tradition, in den antiken Lehren, im Buddhismus, auch im Christentum, insbesondere auch hier im Zen-Buddhismus und Chan-Buddhismus. Und das ist eben, durch unsere Gedanken erschaffen wir die Welt. Da steht nicht, durch Donald Trump wird die Welt erschaffen. Durch die Regierung wird die Welt erschaffen. Durch die Probleme der Welt wird die Welt erschaffen. Jetzt kann jemand natürlich sagen, ja wie, jetzt sitze ich hier auf meiner Couch und jetzt stelle ich mir in Gedanken vor, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber es ist es ja nicht. Richtig, das ist es nicht. Dementsprechend kann dieser Satz auch nicht so gemeint sein. Das ist eben der Grund, warum es etwas gibt, was man, bevor es eingetreten ist, einfach nicht in Worte packen kann. Das ist ähnlich wie, wenn wir irgendeine körperliche Übung praktizieren und Sie würden mich fragen, was bringt mir diese körperliche Übung? Für was ist diese körperliche Übung? Ich kann reden und reden und reden und reden. Es gibt aber nur eine Wahrheit. Und zwar die Wahrheit wird sein, nachdem Sie dann genau diese Übung selbst praktiziert haben, kommt irgendwann ganz alleine die Antwort. Das ist auch einer der Sätze im Buch. Es gibt zwei Fehler entlang des Weges zur Wahrheit. Nummer eins, den Weg nicht anzutreten. Und Nummer zwei, diesen Weg nicht zu Ende zu gehen. Das ist genau dieser Punkt, der auch hier wieder reinkommt. Jeder einzelne Mensch befindet sich auf einer unterschiedlichen Evolutionsphase, auf einer unterschiedlichen Evolutionsstufe. Was notwendig ist, um die nächste Evolutionsstufe zu erreichen, immer persönlich, das ist das, was im Leben sich meistens für den Menschen auch einfach am härtesten anfühlt. Es gibt noch Menschen, die haben ein Problem damit, wenn sie morgens statt Kaffee einen Tee bekommen. Dann ist der ganze Tag gelaufen. Das ist ein gewisses Maß an Begrenzung.
Ah, da kommen wir zur Begrenzung zurück.
Das heißt, ich spüre das. Wie kann das sein? Ja, ich wollte jeden Tag meinen Kaffee, jetzt habe ich schon wieder diesen Tee. Wenn man sich selbst so erkennt, angesichts dessen, in was wir Menschen eingebettet sind und was uns von mir aus von Gott geschenkt wurde, dieses Leben zu leben und jetzt dazustehen und sich wegen einem Kaffee aufzuregen, das ist ganz klar eine Begrenzung. Diese Begrenzung jetzt aufzulösen, bedeutet, ich wachse in einer gewissen Weise in dem Bereich Freiheit ein bisschen aus mir heraus.
Weil ich auch bereit bin, den Tee zu trinken?
Genau, weil ich einerseits bereit bin, etwas zu probieren, was ich vorher vielleicht noch nicht kannte. Mhm. Und auch bereit bin, von etwas loszulassen, an dem ich angehaftet war. Beide Dinge. Es gibt eben viele genau dieser Sachen, wo sich jeder Mensch aktuell einfach mal fragen kann, was hat mich innerhalb der letzten 7 Tage wirklich am häufigsten mit negativen Gefühlen beschert. Innerhalb von diesen Dingen, die ich gerade aufgeschrieben habe, gibt es da etwas, was sich eigentlich irgendwie wiederholt. Und das ist einfach diese Eigenbeobachtung. Guck mal, da wiederholt sich etwas in dem Leben. Du trägst dein Leid jetzt schon seit einem Jahr, seit 2 Jahren mit dir rum. Willst du nicht mal diesen Zeitpunkt erreichen, wo einfach das keine Rolle mehr für dich spielt? Wo du ausbrichst aus dem Leid. Damit aber diese Erkenntnis kommen kann, muss es eben dieses Aufzeigen der Beschränkung geben.
Das Aufzeigen der Beschränkung, aber nicht nur das, sondern auch Regeln, oder? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es auch so, dass Freiheit für Sie ganz konkret offenbar bedeutet, im Kloster aufzustehen, wenn Sie im Kloster sind, und sich nicht überlegen zu müssen, was Sie an diesem Tag tun, weil eben das Überwiegende festgelegt ist durch Rituale und Regeln.
Ja. Um da auch ein bisschen Einblicke zu geben. Ich kenne hier in Europa und auch auf meinen Reisen weltweit die die allerwenigsten Menschen, die innerhalb einer Tempelgemeinschaft, innerhalb einer Klostergemeinschaft entweder aufgewachsen sind oder auch viele Jahre darin verbracht haben, aber der minimalste Teil bleibt letztendlich tatsächlich innerhalb dieses Klosters bis zu seinem Lebensende. Warum sage ich das? Weil auch die Gäste beispielsweise oder unsere Schüler, die zum Beispiel für ein Jahr hierher kommen, 2 Jahre kommen, 3 Jahre kommen, manche sind auch schon 7, 8 Jahre hier. Es gibt einen Zeitpunkt, wo sehr streng darauf geachtet wird, dass diese Regeln, wie zum Beispiel Aufstehen, Training, Meditation, sauber machen, dieser Tagesablauf sehr wichtig ist, damit man nämlich anfängt loszulassen. Loszulassen von dieser Idee, wenn ich Lust habe, mache ich es und wenn ich keine Lust habe, mache ich es nicht. Hier ist es ganz klar, es gibt eine Tagesstruktur, die unabhängig davon ist, wie lustig man sich gerade an dem Tag fühlt. Diese Struktur muss aber auch nur so lange aufrechterhalten werden, bis dieser Sprung geklappt hat, bis die Erkenntnis eingetreten ist, letztendlich das, was mir über Jahre Probleme bereitet hat, das war nicht die äußere Struktur, das war nicht die Art und Weise, wie ich wirklich gelebt habe. Es war, was ich innerlich gedacht habe. Es war, was für eine innere Erwartungshaltung ich an mich oder an das Leben oder an den Tag gehabt habe. In dem Moment aber, wo ich mich irgendwann hier im Tempel der ganzen Struktur hingebe, das ist ja sozusagen, okay, ich habe keine Wünsche mehr, alles gut, ich lasse mich jetzt voll und ganz einfach darauf ein, was ist. Wenn es Frühstück gibt, gibt es Frühstück, wenn es keins gibt, gibt es keins, okay. Ich habe ja keinen Einfluss drauf. So dieses Loslassen. Dieses Loslassen des eigenen Egos. Und das ist einfach nur eine Lehrstufe. Das heißt, sich dieser Struktur zu unterwerfen für einen bestimmten Zeitpunkt, das hilft einfach dabei, zu dieser Einsicht zu gelangen. Und ist die Einsicht dann da, sind auch die Regeln nicht mehr notwendig.
Das heißt, für Sie sind die Regeln nicht mehr wirklich notwendig?
Es gibt einen schönen Satz, der besagt, Regeln dienen den Menschen. Menschen dienen nicht den Regeln. Und genau in diese Kategorie sehe ich das.
Wir haben viel über sogar Politik geredet. Wir haben über die Praxis geredet. Jetzt möchte ich zu Ihrer Person kommen. Sie sind ja in Kaiserslautern geboren, haben schon im zarten Alter von 4 Jahren mit dem Kung Fu begonnen. Dann als Jugendlicher zur Schule gegangen, studiert, sind im Ausland unterwegs gewesen. Das heißt, Sie hätten durchaus auch eine weltliche Laufbahn einschlagen können. Was wäre das geworden, wenn Sie das gemacht hätten? Und wie kam es dann zu dem Weg, den Sie dann letztendlich eingeschlagen haben?
Ich bin sehr gerne hier in der Pfalz. Also trotz aller Reisemöglichkeiten und egal, wo es mich in der Weltgeschichte rumgetrieben hat, irgendwie ist es hier einfach idyllisch und schön. Ich komme wirklich gerne hier zurück, wo ich auch in diesem Umfeld, also Kaiserslautern, auch aufgewachsen bin. Es fühlt sich einfach hier so an, ich kenne jede Straße, ich kenne den Ort, da ist etwas Familiäres, da ist etwas Heimisches damit verbunden. Das ist einfach was in dieser ganzen Entscheidungsfindung mitgespielt hat. Darüber hinaus lebt meine Mutter immer noch, auch in Kaiserslautern. Und obwohl ich eben im Ausland war und studiert habe, letztendlich die Entscheidung zu treffen, wo will ich jetzt zukünftig meiner Arbeit nachgehen, wo in der Weltgeschichte sehe ich mich, war trotzdem da ein elementarer Punkt. Solange die Mutter eigentlich noch am Leben ist, glaube ich, ist es gut, einfach in der Nähe zu sein.
Wie alt ist die jetzt, wenn ich fragen darf?
Die ist jetzt 70. Das heißt, diese Familiennähe und auch dieses Wertschätzen meiner Mutter, weil ohne sie wäre ich eben auch nicht da. Das sind alles elementare Punkte, die dann zusammengepasst haben mit der Frage, ich hatte Politikwissenschaften mit Schwerpunkt Europastudien studiert, aber länger eben als diese ganze akademische Laufbahn war einfach diese Beschäftigung eben Körper, Geist, Kampfkunsttraining und diese Dinge zusammengenommen, die Nähe zur Heimat, die Nähe zur Mutter, das Beschäftigen mit etwas, was ich eigentlich länger tue, als in die Schule zu gehen, weiter auf diesem Wege an mir zu arbeiten, was dann auch meine Passion schon seit Jahren war. Das heißt, ich praktiziere auch gerne die Kampfkunst. Jeder Mensch hat ein Hobby. Ich habe auch eines. Eines dieser Hobbys ist eben die Kampfkunst. Und das waren alles Elemente, die bei dieser Entscheidungsfindung geholfen haben, diesen Weg weiter so voranzuschreiten. Und letztendlich, trotz dieser ganzen Möglichkeit, jetzt da in der Weltgeschichte zu sein, egal wo ich bin, die erleben mich dann vielleicht mal für 3 Tage oder für eine Stunde oder für so. Aber die höchste Möglichkeit gibt es ja nur die, hier zu uns in den Tempel zu kommen. Und dann, das hier ist das, sag ich mal, das Authentischste, das Echteste aller anderen Möglichkeiten. Alles, was ich sonst in der Weltgeschichte mache, ist ein bisschen inspirieren, ein bisschen darauf aufmerksam machen. Es gibt diese Art des Lebens, aber dieses Leben ist eben nur hier, bei uns, in Odderberg.
Und wie sieht dieses Ihr Leben in Odderberg dann aus, wenn Sie hier sind und nicht auf Reisen? Wie kann ich mir das vorstellen?
So, wir sind jetzt mittlerweile seit Gründung dieses Ordens im 14. Jahr. Das bedeutet, in den vergangenen 14 Jahren, sprich seit 2011, da ging es auf und ab. Da habe ich sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können und habe da auch bemerkt, dass mittlerweile einfach auch ein Zeitpunkt gekommen ist, wo etwas tatsächlich sich wandelt. Seit Anbeginn kannte man mich größtenteils eben als Repräsentant dieses Ordens. Ich war sozusagen das Bild nach außen. Wenn Menschen dann uns hier besucht haben, da hat jeder darauf gewartet, wann ich dann eigentlich auftauche. Bedeutet also, diese Organisation, dieser Tempel, war sehr stark von meiner Person auch abhängig. In dem Moment, als ich das bemerkt hatte, musste ich mir halt selbst eingestehen, eigentlich ist das nicht das, was ich will. Weil es geht hier nicht um die Person Xiangyi. Es geht um die Lehre, die ich versuche, an die Menschheit zu bringen. Und das ist, lebe im Hier und Jetzt. Mach dir keine Gedanken zu sehr um die Zukunft. Mach dir nicht so viele Sorgen und lass die Vergangenheit ruhen, weil all diese Dinge nehmen dir deinen Frieden. Das heißt, es geht darum, eine Lehre in die Welt zu tragen, die universell richtig ist. Unabhängig davon, welcher Mensch das in die Welt trägt. Bedeutet als Konsequenz, ich musste dafür sorgen, dass dieser Orden durch meine Schüler, die mit mir seit 8, 9 Jahren schon Zeit verbringen, langsam ist es einfach Zeit zu delegieren. Das heißt, momentan sind wir tatsächlich auch am Anpassen davon, dass dieser Ort sich weiter etabliert, aber dass es wirklich um die Lehre geht. Und nach dem Erscheinen des ersten Buches war ich mir sicher, es wird viele Jahre dauern, wenn überhaupt, bis ein neues Buch erscheint. Warum? Weil alles, was ich dachte, teilen zu können, habe ich in diesem Buch bereits geteilt. Und jetzt ist es eben sinnvoll und gut, wenn andere Menschen mit ihren eigenen Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben berichten können, wie sie diese Lehre umgesetzt haben. Wir neigen manchmal dazu, manche Menschen auf ein Podest zu heben. Oh, der Meister, der heilige Meister, ja, vielleicht kann der auch schweben und der ist so weise. Und dieses Bild, was man dann nährt, das ist auch schon wieder das Nähren einer Illusion. Ich sage das immer so gerne. Ich bin mittlerweile 42, aber trotzdem in mir drin ist immer noch so ein kleines Kind, was wie jeder andere, der hier in Kaiserslautern aufgewachsen ist, auch einfach ein Mensch ist. Nur manche Dinge sind halt, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, habe ich es durchgezogen. Wenn mir Leid widerfahren ist, habe ich halt Methoden gelernt, dieses Leid erstmal für mich zu ertragen und trotzdem weiterzumachen. Wenn ich müde war, habe ich diese Müdigkeit aber nicht als Ausrede genommen, um jetzt im Bett liegen zu bleiben. Aber letztendlich bin ich trotzdem ein ganz normaler, wie jeder andere auch, der sich einfach nur eigene Lebensprinzipien auferlegt hat, die jetzt glücklicherweise zur Konsequenz hatten, dass man mich heutzutage unter anderem als eben Meister Hengyi oder Shifu oder Shi Hengyi kennt.
Also Shaolin besteht ja aus zwei Teilen, Meditation zum einen und zum anderen eben die Kampfpraxis. Wenn Sie jetzt hier im Kloster sind, praktizieren Sie noch Meditation und Kampfpraxis? Ja. Und wenn ja, in welchem Verhältnis steht das? Quantitativ tatsächlich, was okay. Macht wie viel aus?
Unabhängig davon, ob ich hier im Tempel anwesend bin, gibt es hier einen Tagesablauf. Der fängt normalerweise morgens um 6 Uhr an, und zwar mit einer Stunde Meditation. Im Anschluss daran gibt es Frühstück. Von 9 Uhr bis 11 Uhr gibt es die erste praktische Trainingseinheit. Von 11 Uhr bis 13 Uhr gibt es eine sogenannte Arbeitszeit. Um 13 Uhr ist das Mittagessen. Bis 15 Uhr ist die Mittagspause. 15 bis 17 Uhr nochmals 2 Stunden praktisches Training. 17 bis 18 Uhr Arbeitszeit, 18 Uhr Abendessen, 19 Uhr bis 21 Uhr dann entweder im Sommer meistens nochmal eine Trainingseinheit oder wenn es schon zu dunkel und zu kalt draußen ist, dann eben auch eine Theorieeinheit, wo die Gemeinschaft sich mit philosophischen Themen beschäftigt. Das ist der reguläre Ablauf. Wenn ich dann anwesend bin, verbringe ich größtenteils die Zeit mit meinen ehemaligen Schülern, die eben diesen Ablauf so durchleben und trainiere mit denen dann sozusagen privat, um die dort weiterzubringen. Weil wenn ich auf Reisen bin und dann mal Wochen nicht da bin, dann gibt es Hausaufgaben, die trainieren etwas, nachdem ich da bin, schaue ich es mir an und korrigiere wieder.
Und Sie selber meditieren dann auch für sich, wenn Sie hier im Tempel sind oder mit den anderen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das reine sich hinsetzen und die Augen schließen oder halb geschlossen halten, ja, das ist eine Praxis, die tue ich auch. Aber das ist nicht die Art von Meditation, die wir als Ordensgemeinschaft so eigentlich in die Welt tragen wollen. Da gibt es was anderes, was auch seinen Sinn und Zweck hat. Und der bedeutet, ich kann Meditation nicht tun. Tun bedeutet, etwas Aktives zu tun. Ja, tun ist aktiv. Der Grund, warum wir Menschen nicht in einem meditativen Zustand sind, ist, weil wir tun. Und das ist der Grund, warum es eben manche Lehrer oder Lehren gibt, die sagen, das ganze Leben ist die Meditation. Es ist nicht nur diese 5 Minuten, 10 Minuten, eine Stunde, wo ich bewusst mich in einen Raum begebe und dort dann eben meditiere.
Ich habe geblättert in dem Buch und habe da gefunden den Satz, den Shaolin Spirit in dir selbst zu etablieren, bedeutet, deinen Geist und Körper wieder zu vereinen, tief in dich selbst hineinzuschauen und zu erkennen, wer du wirklich bist. Was heißt dieses, wer man wirklich ist und wie kann es gelingen, Körper und Geist zu vereinen?
Aus Ihrer Perspektive jetzt, wer sitzt Ihnen aktuell denn gegenüber?
Ein weiser Mann. Also Shi Heng Yi, der seit seinem 4. Lebensjahr Kung Fu macht.
Fangen wir direkt damit an. Den Namen Shi Heng Yi, damit wurde ich nicht geboren, den habe ich seit 2004. Dann auch danke für das Kompliment bezüglich Weise. Es gibt ganz sicher Zeitpunkte während meiner Jugend, da hätte man mich nicht als weise bezeichnet. Dass ich weise geworden bin, wurde entwickelt. Dass ich Diplom-Sozialwissenschaftler bin, habe ich mir auch irgendwie erarbeitet. Dass jemand erfolgreich ist, das hat er sich auch irgendwie erarbeitet. Dass jemand Doktor ist, Arzt ist, Ingenieur ist, Familienvater ist, das hat er sich alles erarbeitet. All das also weggenommen jetzt mal, bedeutet ja trotzdem noch, da ist ja etwas vorhanden. Was oder wer ist das oder dies, jenes, was es überhaupt ermöglicht hatte, verschiedene Formen in dieser Welt anzunehmen. Der eine formt sich zum Ingenieur, der andere formt sich zum Architekten, der andere formt sich zum Richter. Aber was ist es in Essenz, in erster Linie, was überhaupt die Möglichkeit gibt, verschiedene Formen einzunehmen? Jetzt kann man sagen, okay, ich mach's simpel, jetzt gehen wir komplett zurück, komplett zurück, bis vor unserer ersten Namensgebung. Bedeutet im Mutterleib. Wer war ich im Mutterleib? So, und da fängt es jetzt an. Okay, Namen können wir da schon mal nicht geben. Titel können wir auch nicht geben. Da war etwas. Wo kommt dieses Etwas her? Ja, das ist, weil Vater und Mutter, die haben sich geliebt. Das, was da fehlt, das, was da laut buddhistischer Lehre eingetreten ist. Wo war das, bevor es eingetreten ist? So, und jetzt kann man eben anfangen. Und dieser Satz, mit dem wir uns aktuell beschäftigen, der versucht, das so ein bisschen wiederzuspielen, sich wirklich mal in die Tiefe damit zu beschäftigen, wer oder was bin ich überhaupt? Es scheint tatsächlich so zu sein, unser Körper, der hat sein Eigenleben, der hat seine eigene Struktur, nach denen er sich richtet. Der Geist, auch wie heute schon besprochen, der scheint ja auch eigentlich zu tun und zu lassen, wie und zu welchem Zeitpunkt er was will. Dementsprechend gibt es eben diesen Satz, ich bin weder Körper noch Geist. Ich habe einen Körper und ich habe einen Geist. Und allein der Wortgebrauch, ich habe einen Körper, ich habe einen Geist. Wer ist das Ich? Das ist die Frage. Ich bin von überzeugt, wenn diese Frage beantwortet ist, ist das Rätsel gelöst.
Und damit auch ein Ziel der Praxis, das zu erkennen? Oder ist das schon wieder zu zielgerichtet?
So, genau das ist der Punkt. Auf der einen Seite, klar, ist es ein Ziel, aber ein Ziel ist mir auch nicht gut. Mhm. Aber es ist richtig, genau das ist es. Wenn ich sage, es ist ein Ziel, dann mache ich ja schon wieder was. Das Machen ist aber das, was dazu führt, warum wir es nicht erkennen. Wenn ich mir aber kein Ziel setze, ja, was soll ich denn dann erkennen? Das heißt, genau das ist so ein bisschen dieses Paradoxe. Ist es ein Ziel? Ja. Ist es ein Ziel? Nein. Beides.
Also einerseits braucht man ein Ziel, andererseits nicht.
Alles das, was konstruiert wurde, muss in diesem Sinne wieder dekonstruiert werden. Zurück zum Ursprung. Für was soll ich das Ganze machen? Was ist letztendlich Sinn und Zweck von dem Ganzen? Ruhe. Es ist ganz simpel. Es ist einfach Ruhe. Seelenfrieden. Es ist keine Explosion der Gefühle. Es ist einfach nur Frieden. Ich wache auf, ich bin in Frieden. Ich trinke Tee, ich bin in Frieden. Es gibt Kaffee, friedvoll. Ich bin alleine in der Natur, Frieden. Ich bin umgeben von Freunden, Frieden. Ich laufe und bewege mich durch die Welt, Frieden. Das ist das, wo ich merke, warum irgendetwas sich auch in mir entlang dieses Weges getan hatte. Weil auch wie in dem Buch beschrieben, ja, da gab es auf jeden Fall Phasen, da war nicht Frieden an erster Stelle. Ich war schon, muss ich sagen, ein sehr extremer Mensch teilweise. Sehr intensiv auch. Aber habe da jetzt einfach in den letzten Jahren mehr und mehr gemerkt, dass auch ich für mich diese eigene Entscheidung, diese Fluktuationen, egal wie, die sind vielleicht aufregend, aber jede Aufregung geht einher mit Ernüchterung. Immer und immer wieder, bis ich eben jetzt mehr und mehr für mich entdecke, einfach dieser Frieden. Der Frieden, der Körper ist gesund, aber auch gedanklich, dass ich da einfach meinen Tag nicht damit verbringe und den ganzen Tag so verkopft durch die Gegend laufe und dann dadurch so Kopfschmerzen entstehen und dann abends, obwohl ich komplett erschöpft bin, immer noch nicht schlafen kann, weil da immer noch Aktivität ist und dann wiederholt sich das und habe irgendwann einfach für mich entdeckt, das kann nicht der Grund sein, warum Gott uns geschaffen hat, um uns hier Gedanken über Dinge zu machen, die komplett irrelevant sind.
Aber Sie haben auch ein ganz normales Leben. Sie fahren zum Beispiel Motorrad, stimmt das?
Also ich muss sagen, wer hier in der Pfalz lebt und kein Motorrad fährt, der hat was verpasst.
Ich möchte zum Ende dieser Sendung gewissermaßen nochmal an den Anfang zurückgehen. Da habe ich Sie ja zitiert mit den Worten, es kommt auf diesen Augenblick an, darauf in der Gegenwart zu leben und sich darüber bewusst zu werden, was hier und jetzt ist. Und nur im Jetzt können Veränderungen stattfinden. Wie können wir es schaffen, die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern, unter anderem das Hundegebell im Hintergrund, nein, das war ein Scherz, indem wir eben ganz im Hier und Jetzt bleiben?
Wenn mein Leben sich in irgendeiner Art und Weise bereichert, will ich, dass die Menschen, die in meiner nächsten Nähe, dass es denen erstmal besser geht. Unabhängig davon, was auf der globalen Ebene passiert, der aktuelle Nachbar wird, egal was ist, wahrscheinlich immer noch derselbe Nachbar sein, egal welche Entscheidung da draußen getroffen wird. Der Bruder, die Mutter, die Freundin, die Beziehung, das werden dieselben Menschen sein. Nummer eins, am eigenen Frieden zu arbeiten, an der eigenen Disziplin zu arbeiten, seinen Ärger und seine Frustration in den Griff zu bekommen. Dem Partner, den Kindern, seinem Umfeld auch ein bisschen näher zu bringen, Ärger, Frustration, unglücklich sein, depressiv zu sein, negativ zu sein, pessimistisch zu sein, das sind alles Dinge, die tun der Person nicht gut, die tun aber auch dem Umfeld nicht gut, wo dieses geschieht. Mein Wunsch wäre, an sich selbst arbeiten, das an den nächsten nähere Person, das heranzutragen, das auszuweiten, so dass egal was passiert, in Rheinland-Pfalz geht es uns trotzdem gut. Weil unabhängig davon, welche Entscheidungen, in welche Richtung wir uns in dieser Welt bewegen, die Pfälzer bleiben halt trotzdem die Pfälzer.
Meister Shihangi, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen, vielen Dank auch und weiterhin alles Gute.
Am Mikrofon dieser Sendung war Doris Maul.